Letzte Woche haben wir das letzte Passamahl gesehen, das Jesus gefeiert hat mit seinen Jüngern und das erste Abendmahl, was er eingesetzt hat bei dieser Gelegenheit. Und dort hat Jesus den Jüngern den Kelch der Gemeinschaft mit Gott angeboten. Heute sehen wir, wie er unseren Kelch annehmen wird im Garten Gethsemane. Den Kelch von Gottes Gericht und Gottes Zorn über unsere Schuld, über unsere Sünden, wird die Grundlage legen für unsere Erlösung. Vers 26 hatten wir gelesen, als sie ein Loblied gesungen hatten, gingen sie hinaus zum Ölberg. Das ist jetzt die Nacht vor seiner Kreuzigung. Das Loblied, was sie gesungen haben, war aus Psalm 118. Ich lese euch mal die letzten Verse vor. Da heißt es, gesegnet sei, der kommt im Namen des Herrn. Vom Haus des Herrn aus haben wir euch gesegnet. Der Herr ist Gott, er hat uns Licht gegeben. Bindet das Festopfer mit Stricken bis an die Hörner des Altars. Du bist mein Gott, ich will dich preisen. Mein Gott, ich will dich erheben. Preis den Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währt ewig. Also während Jesus hier hinausgeht, mit den Jüngern in den Garten, wo er verraten und gefangen werden wird, singt er diesen Psalm. Ein Psalm, in dem es um Opfer geht, aber wo er auch bekennt, ja Gott, deine Gnade, sie währt ewig. Kann irgendwer eine Folie auflegen? Ich habe euch hier ein Bild gemacht. Erstmal die mit den drei Kleinen, genau. Also das oberste Bild hier. Wenn ihr das sehen könnt, dann braucht ihr keine Brille. Das ist so ein Sehtest ein bisschen. Ihr seht hier Jerusalem, dort wo der Dom, die Moschee ist mit der goldenen Kuppel. Dort stand der Tempel damals. Und ihr seht hier, Jerusalem war auf dem Berg Zion gebaut. Und dann das Bild hier ist gemacht vom Ölberg aus. Und dazwischen das Tal ist das Kidron-Tal. Am zweiten Bild ist ein Foto vom Ölberg hinüber nach Jerusalem. Das dritte Foto ist das umgekehrte Bild. Ein Bild von Jerusalem hinüber auf den Ölberg. Ölberg wurde deshalb Ölberg genannt, weil dort Olivenbäume wachsen, die gepresst wurden und daraus wurde Öl gewonnen. Also es gibt dort keine Bohrinseln oder solche Dinge. Es geht um Olivenöl, deswegen heißt er Ölberg. Es war der Abend des Passamahls. Wir wissen von Josephus, dass um die 250.000 Lämmer geschlachtet wurden in dieser Nacht. Und aus dem Tempelbezirk gab es solche richtige Leitungen, wo das Blut hinabgeflossen ist in dieses Kidron-Tal, in dieses Tal den Berghang hinunter. Das konnte man nicht in die Stadt fließen lassen aus hygienischen Gründen. Und ihr könnt euch vorstellen, wie hier Bäche von Blut hinuntergeflossen sind von diesen zigtausenden Opfertieren, wo der Boden rot bzw. schwarz gefärbt war von dem Blut dieser Opferlämmer. Und hat gerochen wie auf dem Schlachthof wahrscheinlich. Und wir können uns vorstellen, wie krass das für Jesus gewesen sein muss, als er mit den Jüngern durch dieses Kidron-Tal hinuntergegangen ist und dann wieder hinaufgegangen ist auf den Ölberg auf der anderen Seite. Diese Opfer des Alten Testaments, die alle auf Jesus hinweisen, das Lamm Gottes. Auf das Opfer, was er am darauffolgenden Morgen vollbringen wird. Wir können uns ein bisschen ausmalen, wie krass es gewesen sein muss, für Jesus da hinüberzugehen. Aber Jesus, wie immer, er war völlig selbstlos. Er hat nicht an sich gedacht, sondern er hat an die Jünger gedacht. Und er spricht jetzt mit den Jüngern unterwegs. Und er versucht, die Jünger vorzubereiten auf ihr eigenes Versagen, dass sie ihn verleugnen werden. Und er gibt ihnen Hoffnung. Und ich bin beeindruckt von Jesus an diesem Punkt. Ich meine, wie würdest du dich fühlen an seiner Stelle? Was würdest du tun, wenn du weißt, die Kumpels, mit denen du unterwegs bist hier, die werden dich alle verlassen, im blödsten Moment, in deiner schwersten Stunde? Was würdest du denken? Welche Gedanken würden dir durch den Kopf gehen? Ich denke, ich würde eher schlecht über die Jungs denken. Ich wäre eher verbittert oder sauer auf sie. Ich würde mir eher denken, hey Leute, ihr könnt mich alle mal. Vielleicht wäre ich aggressiv. Aber nicht Jesus. Jesus ist so liebevoll. Und er denkt an sie. Er bereitet sie vor auf ihr Versagen. Und er hilft ihnen, sodass sie nicht den Glauben verlieren und dass sie am Ende gestärkt herausgehen aus dieser Situation, aus dieser Zeit, wo sie einen Durchhänger haben. In Vers 27, Jesus spricht zu ihnen, ihr werdet euch alle ärgern oder ihr werdet alle Anstoß nehmen an mir. Denn es steht geschrieben, ich werde den Hirten schlagen, ich, das ist Gott, ich werde den Hirten schlagen und die Schafe werden zerstreut werden. Nachdem ich aber auferweckt sein werde, werde ich euch voran nach Galiläa gehen. Jesus sagt ihnen, ihr werdet alle Anstoß nehmen an mir, ihr werdet mich alle verlassen. Aber Jungs, es läuft alles nach Gottes Plan ab. Das war im Propheten Zacharja prophezeit. Und auch wenn für euch alles außer Kontrolle gerät, ich habe die Kontrolle. Ich habe alles unter meiner Kontrolle und ich gebe euch Hoffnung. Es gibt Hoffnung, ich werde auferstehen und ich werde mich mit euch treffen. Geht mir voraus nach Galiläa. Der Zweck davon, dass Gott den Hirten geschlagen hat, war, dass die Schafe Gemeinschaft haben können mit ihm. Und so bereitet Jesus seine Jünger vor auf ihr eigenes Versagen. Und er gibt ihnen Hoffnung, gibt ihnen Licht am Ende des Tunnels. Ich habe eine Zukunft für euch. Ich habe eine Hoffnung für euch. Im 2. Timotheusbrief heißt es, selbst wenn wir untreu sind, er bleibt treu, weil er kann sich selbst nicht verleugnen. Das ist unser wunderbarer Herr. Sogar wenn wir schwach sind und wenn wir dumm sind und wir untreu sind und wir ihn im Stich lassen, er wird uns nie verlassen. Er wird uns immer nachgehen. Er wird uns treu sein. Jesus ist unsterblich in uns verliebt. Vers 29. Petrus aber sprach zu ihm, wenn doch sich auch alle ärgern werden, ich aber nicht. Wieder typisch Petrus in Aktion. Petrus streitet wieder hier mal mit Gott und mit dem, was er sagt. Ist nicht das erste Mal. Vielleicht passiert euch das auch manchmal, dass ihr so mit Gott streitet oder mit ihm herum argumentiert. Hier haben wir Petrus. Herr, wenn alle dich verleugnen werden, ich nicht. Herr, ich kann sehen, wie diese Lahmen enden, diese anderen Typen, die untreu werden, dich verlassen, aber ich nicht. Ich bin Petrus. Ich bin der Felsbrocken. Ich bin hart. Ich bin stark. Erinnerst dich, Jesus, ich habe als Erster erkannt, dass du der Messias bist. Und ich war der Einzige, der sich getraut hat, im Sturm auf das Wasser hinauszusteigen. Ich bin stärker. Ich denke, ich soll der erste Papst sein, eigentlich. Ich bin besser als die anderen. Das war die Einstellung von Petrus. Und das war der erste Schritt zu seinem Fall. Stolz. Selbstvertrauen. Ich bin stark genug. Ich kann dir treu sein. Ich würde nie diese Sünden begehen, die diese anderen Typen begehen. Ich würde nie Ehebruch begehen oder lügen oder stehlen. Hey, ich stehe da drüber. Andere, ja, die fallen rein, aber ich würde sowas nie tun. Pass auf, wenn du so denkst. Im 1. Korintherbrief heißt es, denn wer meint zu stehen, der soll aufpassen, dass er nicht hinfällt. Dieses Selbstvertrauen, dieser Stolz ist der erste Schritt zum Fall. Wenn wir denken, das könnte mir nicht passieren. Petrus hat sich völlig falsch eingeschätzt. Und wir tun das auch manchmal. Wir sind alle fähig zu fallen, Leute. Und das soll uns demütig halten und nahe bei Jesus. Und oft sind es gerade unsere natürlichen Stärken, die unsere größten Schwächen sind. Weil wir da auf uns selbst vertrauen. Auf unsere eigene Stärke und nicht auf seine Stärke und nicht ihm hingegeben sind. Nicht auf ihn vertrauen in diesen Situationen. Sondern wir werden stolz und selbstgenügsam, selbstsicher und unvorsichtig. Sehen wir bei Petrus. Natürliche Stärke von Petrus war ganz sicher Mut. Er war ein Draufgänger, der Petrus. Er war mutiger als die anderen, das stimmt schon. In diesem Sturm, er war der Einzige, der sich getraut hat, auf das Wasser rauszusteigen und zu sagen, Herr, wenn du willst, dann ruf mich und ich gehe auf dem Wasser zu dir. Petrus und Johannes, die waren die Einzigen, die es gewagt haben, Jesus nachzufolgen, in das Haus des Hohenpriesters zum Prozess von Jesus. Da war Mut, das war eine Stärke von Petrus. Aber diese Stärke war auch sein Fall, weil er hat sich das selbst überschätzt. Wenn die anderen, aber ich nicht. Ich stehe drüber. Jesus hat uns gesagt, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Nichts. Und wir müssen uns unserer menschlichen Schwäche bewusst sein. Wir müssen demütig bleiben, wir müssen von ihm abhängig bleiben. Das ist der einzige Ort, wo wir sicher sind, der einzige Ort, wo wir Kraft empfangen, ist Gemeinschaft mit ihm. Und der gute Petrus, er musste hier eine besondere Lektion lernen, weil er gedacht hat, dass er besser ist als die anderen. Jesus spricht zu ihm in Vers 30, wahrlich, ich sage dir, dass du heute in dieser Nacht, ehe der Hahn zweimal kräht, mich dreimal verleugnen wirst. Das hat den Petrus nicht abgehalten, hier Einsicht zu haben, sondern es hat ihn nur weiter angestachelt. Er aber sprach nachdrücklich, wenn ich mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Und ebenso sprachen auch alle anderen. Ich glaube, es war absolut ernst gemeint, was der Petrus hier gesagt hat. Petrus war später gewillt, Jesus mit dem Schwert zu verteidigen gegen 600 oder mehr Soldaten. Er war bereit, für ihn zu sterben. Und erst nachdem er gesehen hat, dort im Hof des Hohen Priesters, wie sie Jesus misshandelt haben und verprügelt haben, und dann so eine kleine Magd gesagt hat, ja, du bist doch auch einer von seinen Jüngern, hat Petrus gesagt, nee, ich nicht, ich kenne ihn überhaupt nicht, ich habe den nie gesehen, ich habe nichts zu tun mit ihm. War gewillt zu sterben für Jesus, war nicht gewillt, sich foltern zu lassen für ihn, zu leiden, sich auslachen, sich verspotten zu lassen von diesen anderen, die da am Feuer gesessen sind mit ihm. Ich denke, manchmal ist es vielleicht einfacher, für Jesus zu sterben, als für ihn zu leben. Wenn einer sagt, hey, verleugne Jesus oder ich jag dir eine Kugel durch den Kopf, okay, bin ich bei ihm. Aber dann diese Situationen, wo irgend so ein Arbeitskollege oder eine Arbeitskollegin, ja, bist du auch einer von diesen Frommen da, von diesen Christen? Nee, so. Ha. Manchmal ist es schwieriger für ihn zu leben, als für ihn zu sterben, glaube ich. Und wir dürfen nicht so streng sein wie dem Petrus. Seht, dass die anderen Jünger hier dasselbe gesagt haben. Die anderen sprachen ebenso. Petrus war nur der mit der größten Klappe. Deswegen hauen wir gerne auf den Petrus drauf. Aber die anderen haben genauso gedacht. Und wir an ihrer Stelle hätten auch nichts anderes gesagt. Der Geist war willig. In ihrem Herzen haben sie das ehrlich gemeint. Aber das Fleisch, diese sündige menschliche Natur, die war schwach in der Situation dann. Und wir hätten das Gleiche gesagt. Ich meine, wenn ich euch heute Morgen fragen würde, wer von euch wird nächste Woche den Herrn verleugnen? Wer wird sich melden? Wahrscheinlich niemand. Weil hey, wenn du das planst in deinem Herzen und du sagst, hey, ich möchte nächste Woche wirklich den Herrn verleugnen, ich möchte so richtig sündigen. Weißt du was, dann musst du Buße tun, wenn das in deinem Herzen ist. Wird keiner sagen, ja, ich will den Herrn verleugnen nächste Woche. Im Herzen wollen wir für Jesus leben. Wollen wir Zeugnis sein für ihn. Unser Geist ist willig. wenn dein Geist nicht willig ist, dann musst du dich fragen, ob du wirklich Christ bist, wenn du kein Herz hast, für ihn zu leben. Aber wisst ihr was, wie wäre es, wenn wir uns nächste Woche treffen und ich fragen würde, wer von euch war denn treu diese Woche? Oder wenn wir zurückschauen auf unsere letzte Woche und uns fragen würden, wie treu waren wir denn wirklich? Mal Bestandsaufnahme halten. Wie würde es dann aussehen? Und sagen, naja, mein Herz war willig, ich hatte die besten Absichten, aber dann hat meine Frau irgendwas gesagt und ich habe sie angeschrien, statt sie zu lieben, habe die Beherrschung verloren und ich war eifersüchtig auf eine Freundin von mir. Ich war zu feige, gegen den Strom zu schwimmen und habe mitgesoffen oder mitgekifft mit meinen Freunden oder habe mitgelogen für meinen Chef mit den anderen Kollegen. Und ich hatte hier diese Gelegenheit, von Jesus zu erzählen, wirklich Zeugnis abzulegen, eine offene Tür, und ich hatte Schiss, ich habe den Mund nicht aufgemacht, aus Menschenfurcht. Menschenfurcht vor meinen Kollegen mit den dicken Muckis und der großen Klappe, dem coolen Gehabe, mit dem sie wahrscheinlich ihre eigene Unsicherheit überdecken. Aber ich habe mich nicht getraut, den Mund aufzumachen. Hatte Schiss vor meinen Schickimicki-Freundinnen, dass die mich auslachen, dass die sich lustig machen. Hat vielleicht Angst davor, dass es mir einen Nachteil bringt in meinem Job, wenn ich mich zu Jesus bekenne und auch so lebe. Gruppendruck kann manchmal groß sein. Ist nicht unbedingt cool in den Augen dieser Welt, für Jesus zu leben und zu Jesus zu stehen, kostet uns. Und ich denke, wenn wir ehrlich sind und wenn wir ehrlich zurückschauen auf die letzte Woche, können wir auch sagen, Mann, unser Geist war willig, aber war unser Fleisch schwach. Er war nicht wirklich treu, immer. Auch wir haben Jesus verleugnet. Wir dürfen nicht zu hart sein mit diesen Jüngern hier. Wir sind nicht viel besser als die. Ich würde sagen, wenn überhaupt, dann haben wir weniger Ausreden, dass wir unser Fleisch nicht beherrschen können. Weil wir leben nach Pfingsten. Jesus hat gesagt über Pfingsten, ihr werdet Kraft empfangen, meine Zeugen zu sein, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und die Jünger haben das getan. Die wurden erfüllt mit dem Heiligen Geist, und dieselben Jünger, die ihn hier verleugnet haben und die abgehauen sind, sind mutig rausgegangen und haben radikal, kompromisslos für Jesus gelebt und haben Zeugnis abgelegt und sind für ihn gestorben. Alle bis auf Johannes sind als Mörder gestorben für ihren Glauben an Jesus. Derselbe Geist steht uns zur Verfügung, dieselbe Kraft, wenn wir uns nur ihm hingeben. Vers 32. Und sie kommen an ein Gut oder ein Grundstück mit Namen Gethsemane. Ich habe euch auch hier ein Foto mitgebracht. Das ist das untere Foto. Das untere Foto ist es. Ja. Das ist ein Bild vom Garten Gethsemane. Auch da gibt es wunderschöne alte Ölbäume, Olivenbäume. Gethsemane bedeutet so viel wie Ölkelter oder Ölpresse. Es war offensichtlich ein Ort, wo die Oliven gepresst wurden, sodass das Öl aus ihnen herausgeflossen ist. Es passt sehr gut auf das Ereignis, was dort passiert ist, im Garten Gethsemane. Es war der Ort, wo Jesus gepresst wurde, wo er diesen Kampf gekämpft hat um seinen Willen. Und Jesus stand so unter Druck, so unter Stress, dass er Blut geschwitzt hat. Das ist ein sehr seltenes Phänomen, was nur unter äußerstem emotionalen Stress auftritt, sodass die Blutgefäße platzen und du wirklich anfängst, Blut zu schwitzen. Ich habe den medizinischen Fachausdruck vergessen. Was denn, Tanja, weiß Das du auch nicht. Ist auch völlig egal. Aber es war eine Sache, die ist wirklich nur unter äußerstem krassen Stress aufgetreten. Und er spricht zu seinen Jüngern: Setzt euch hier, bis ich gebetet habe. Und er nimmt den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an, sehr bestürzt und geängstigt zu werden. Und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Das ist das stärkste Wort im Griechischen für Depression, was Jesus hier gebraucht. Lest das mal, das sind alles starke Worte. Ich bin beängstigt, ich bin bestürzt, erschüttert in meinen Innern. Betrübt bis zum Tod. Das hat Jesus fast umgebracht. Leidesuren, Depression. Jesus weiß, wie du dich fühlst. Er kennt es aus eigener Erfahrung. Manchmal in so Situationen, andere Menschen können gar nicht verstehen, wie das ist, was da abgeht. Besonders solche, die es noch nie selbst erfahren haben. Aber Jesus versteht. Jesus kennt es. Wir sehen hier den Kampf um Jesu Entscheidung für das Kreuz. Ich glaube, dass in diesem Garten alle Macht der Hölle gegen Jesus losgebrochen ist. Der Teufel hat ihn konfrontiert mit dem ganzen Horror des Kreuzes. In der Wüste, als Jesus am Anfang seines Dienstes versucht worden ist, hat der Teufel es mit Bestechung probiert. Er hat gesagt: Hey, bete mich an und ich gebe dir all diese Reiche hier. Ich gebe dir alles. Umsonst, bete mich nur an. Das war Zuckerbrot. Hier sehen wir die Peitsche. Hier droht Satan Jesus und sagt: Mann, wenn du mich nicht anbetest, dann wird dir dieser Horror des Kreuzes passieren. Und ich glaube, er hat Jesus damit konfrontiert. Das Kreuz war eine der grausamsten Folterarten, die die Menschen je erfunden haben. War ein langsamer, schmerzhafter, furchtbarer Tod. Aber das war nicht das Schlimmste dran. Ich glaube, das Schlimmste ist das Ausmaß unseres Erlösungswerkes, was geistlich da abgegangen ist. Jesus hatte keine Angst vor dem Tod. Jesus wusste, dass er zum Vater geht. Aber ich glaube, Jesus hatte einen Horror davor, dass unsere Schuld, deine Sünde und meine Sünde auf ihn gelegt wird, der nie gesündigt hat. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 heißt es: Den, der die Sünde nicht kannte, hat er für uns zu Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit werden können in ihm. Er, der nie gesündigt hat, wurde zu Sünde gemacht. Das ist krass. Alle Ungerechtigkeit, alle Gemeinheit, aller Schmutz der ganzen Welt, aller Menschen, die je gelebt haben, sind auf ihn gelegt worden. Die Sünden von Hitler und Stalin und Pol Pot und wie immer die Massenmörder heißen unserer Zeit, alle Vergewaltiger, die Sünden von den Kinderschändern, die Sünden von den Lügnern, von allen Ehebrechern, von allen Götzendienern, deine Sünden und meine Sünden, Sünden der ganzen Welt sind auf ihn gelegt worden. Ganze Schuld vom Holocaust und von allen Morden, von allen Abtreibungen, von allen Vergewaltigungen, von allen Lügen, von allen Betrug, von aller Habsucht, all diese perversen Gedanken, die wir in unserem Kopf haben, Selbstsucht und Ehrsucht und Lust und Hass, all dieses Zeug, dieses sündige Zeug, was in uns Menschen drin ist, das, was er verabscheut, was seinem Wesen, seiner Natur zutiefst zuwider ist, was er mit jeder Faser seines Lebens verachtet, das wurde auf ihn gelegt. Er wurde zudem noch krasser. Leute, was am Kreuz mit Jesus passiert ist, das ist schlimmer, als wenn du gefoltert werden würdest und in eine Jauchengrube versenkt würdest, wo du schon eine Kotzreaktion hast, wenn du das Zeug nur riechst. Davor hatte Jesus Horror. Das hat ihn unter so geistigen Druck gesetzt, dass er begonnen hat, Blut zu schwitzen. Wir können es nicht mal erahnen, was für ein Horror Jesus am Kreuz durchgemacht hat. Und das war die Konsequenz für unsere Schuld. Er hat die Konsequenzen meiner Schuld und deiner Schuld erlebt am Kreuz. Es war unsere Schuld, die ihn getötet hat, die ihn vom Vater getrennt hat, sodass er geschrien hat, mein Gott, er hat nicht mal mehr Vater gesagt, die Beziehung war unterbrochen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil der heilige Gott ihm den Rücken zuwenden musste, weil unsere Schuld auf ihm gelegen ist. Er wurde zu unserer Schuld. Das haben wir ihn angetan. Und jedes Mal, wenn wir sündigen, legen wir da so einen Schäufel drauf. Und mehr noch, Gott ist zornig über unsere Sünde. Denkst du, dass Gott zornig ist auf den Holocaust? Dass er zornig ist über diese Millionen von Abtreibungen? Ich glaube, ich habe gelesen, 45 Millionen im Jahr, die in dieser Welt passieren, wo unschuldige Menschen ermordet werden. Glaubst du, dass Gott zornig ist über die Kinder, die misshandelt und missbraucht werden, über das Leben von Menschen, die er liebt, die zerstört werden? Ganz sicher ist Gott zornig darüber. Gott ist zornig über meine und deine Ungerechtigkeit. Wir sind halt besser. Gott ist zornig darüber. Und er hat seinen ganzen Zorn und das ganze Gericht über unsere Schuld, über unsere Sünden auf Jesus ausgegossen, weil er sie auf sich genommen hat. Davor hat Jesus sich gefürchtet. Das hat ihn erdrückt. Wir können uns gar nicht vorstellen, welchen Horror Jesus auf sich genommen hat, um uns zu erlösen. Und nicht nur Jesus, sondern auch der Vater. Unser himmlischer Vater ist kein Sadist, dem es Freude machte, Jesus zu quälen oder Jesus zu richten. Ja, Gott hasst Sünde. Er verabscheut es von seinem ganzen Wesen. Und er ist gerecht, deswegen muss er richten. Aber Gott liebt den Sünder. Und ganz sicher liebt Gott. Er sagt uns, so sehr hat ein einziger, der sich ihm anvertraut, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Seinen Sohn, seinen geliebten Sohn zum Opfer für unsere Sünden gemacht. Wieder was, was wir uns nicht vorstellen können. Aber ihr Väter, wie würdet ihr euch fühlen, wenn ihr euren eigenen Sohn hinrichten müsstet? Sagen wir, du bist ein Richter, du bist ein gerechter Richter und dein Sohn hat ein Verbrechen getan, worauf die Todesstrafe steht. Wie würdest du dich fühlen, wenn du ihn verurteilen musst, wenn du ihn richten musst? Du bist gerecht. Du kannst nicht einfach sagen, ja, ist schon okay, geh nach Hause. Wir würden es vielleicht tun. Aber Gott ist gerecht. Gott kann sich nicht selbst verleugnen, seine eigene Natur. Wenn Gott Sünde nicht richten würde, dann würde er ungerecht werden. Und das ist was, was er nicht tun kann. Und so, wenn er unser Verbrechen nicht richten würde, würde er ungerecht werden. Und so stell dir vor, dass dein geliebter Sohn hingerichtet werden muss. Und das noch krasse ist, stell dir vor, dass dein Sohn unschuldig ist. Aber er hat den Platz eingenommen von einem Verbrecher, der hingerichtet werden muss. Wie würdest du dich fühlen? Vielleicht ist es sogar falsch, überhaupt danach zu fragen, weil wir uns gar nicht vorstellen können, was in Gott vorgegangen ist, in Gott dem Vater, in Gott dem Sohn. Wir können uns gar nicht vorstellen, was es gekostet hat, uns zu erlösen. Vielleicht ist es anmaßend, wenn wir uns das überhaupt irgendwie vorstellen wollen. Aber ich denke, das sollte uns eine heilige Abscheu gegen Sünde geben, wenn wir überhaupt nur dran denken. Wir sollten nie mehr leichtfertig sündigen. So, hops. Hey, ja, wir sind gerettet aus Gnade, aber es ist keine billige Gnade. Es hat Gott sehr viel gekostet. Und es sollte uns eine unheimliche Wertschätzung und eine unheimliche Liebe geben für unseren Vater im Himmel und für Jesus, der unser Opferlamm geworden ist, der uns gerettet hat. Sollte uns wirklich einen Wunsch geben, für ihn zu leben. Leute, was sollten wir sonst tun nach all dem, was er für uns getan hat? Womit sollten wir sonst unser Leben verbringen, wenn nicht für ihn? Was gäbe es, was wert wäre, dafür zu leben und zu sterben, wenn es nötig ist? Er ist nur unser Herr und unser Gott, wegen dem, was er für uns getan hat. Gott liebt dich mehr, als du dir je vorstellen kannst. Das hat er uns ohne Zweifel bewiesen am Kreuz. Warum nahm Jesus diesen Kampf hier auf? Warum ging Jesus überhaupt in den Garten? Hätte er davonlaufen können, Urlaub in Hawaii machen können und warum hat er das getan? Weil ihn eine Macht getrieben hat, die stärker war als aller Horror der Hölle. Und das war die Macht der Liebe. Und das Objekt seiner Liebe, das bist du und das bin ich. Gott ist unheimlich verliebt in uns. Er liebt uns mit einer ewigen Liebe. Deswegen ist Jesus ans Kreuz gegangen. Lass uns auch das nie vergessen. Vers 34, und er spricht zu ihnen: Meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod. Bleibt hier und wacht. Bleibt hier mit mir, betet mit mir. Unterstützt mich ein bisschen in dieser schweren Stunde. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich sei, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach: Abba, Papa, Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch des Gerichtes, nimm ihn von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Jesus betet hier: Vater, wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, um die Menschen, die du liebst, zu erretten, dann lass mich ans Kreuz gehen. Dann nimm das weg von mir. Wenn es irgendeinen anderen Weg gibt, die Menschen zurück in Beziehung zu dir zu bringen, durch religiöse Riten, durch Kirchgang, durch Meditation, durch gute Werke, durch Wallfahrten, durch ernsthafte Anstrengung, dadurch, dass es ihnen aufrichtig leid tut, was sie getan haben. Wenn es irgendeinen Weg gibt, außer dem Kreuz, dass Menschen gerettet werden können. Wenn sie sich irgendwie zu dir zurückverdienen können, dann Vater, nimm diesen Kelch von mir, hat Jesus gebetet. Denkst du, wenn es einen anderen Weg gäbe, dass der Vater Jesus ans Kreuz geschickt hätte? Hey, wenn du das denkst, dann bist du pervers. Wenn du glaubst, dass es mehrere Wege zu Gott gibt, dann bist du am Holzweg. Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Es gibt nur einen Weg zu Gott und es ist Jesus, weil nur einer hat für deine Schuld bezahlt. Das war er. Es gibt nicht mal einen anderen Propheten oder irgendjemand anderen, der das für sich beansprucht hat. Irgendeinen anderen Religionsgründer. Nur Jesus hat für deine Schuld bezahlt. Nur er konnte das, weil er der einzig Sündenlose war. Und nach dem, was Jesus für uns getan hat, nach dem großen Preis, den er für uns bezahlt hat, ist es eine Beleidigung für Gott, wenn du als Mensch da noch irgendwas hinzufügen willst. Es gibt nur einen Weg zu Gott und das ist Jesus. Die Bibel ist da ganz klar. Jesus ist ganz klar. Es gibt nur einen Weg, in den Himmel zu kommen. Und Jesus sagt: Das bin ich. Und wir gehen auf diesen Weg, wenn wir uns ihm im Glauben anvertrauen und dem, was er für uns getan hat. Das ist nicht etwas, was ich mir ausgedacht habe. Das ist was Jesus selbst gesagt hat. Wenn du ein Problem damit hast, wenn du sagst, das ist mir zu eng, hast du kein Problem mit mir, hast du ein Problem mit Jesus. Und mit Jesus diskutieren und streiten, mit Gott zu streiten, ist dumm und sinnlos. Das hat der Petrus hier schon herausgefunden. Wenn du nicht einverstanden bist mit dem, was Jesus sagt, das wird weder die Wahrheit ändern, noch diese Tatsachen, die Realität. Das Einzige, was es ändern wird, ist, dass du getrennt bleiben wirst von Gott. Für ewig, wenn du nicht umkehrst. Du kannst dich nicht selber erlösen. Das Einzige Richtige zu tun ist, Buße zu tun und umzukehren, dein Denken zu ändern und an Jesus zu glauben. Jesus ist der einzige Weg zu Gott. Und er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, um dich zu erlösen. Ich möchte auch, dass ihr hier seht, wie radikal das Gebet war, was Jesus im Garten gebetet hat. Jesus brachte sein Anliegen vor den Vater. Er schüttete ihm sein Herz aus, seine Gefühle, und das dürfen wir tun, das ist wunderbar. Aber dann hat er gesagt, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Er hat sich dem Willen des Vaters unterworfen. Und da ist Jesus unser Vorbild. Er hat gesagt, dein Wille, Vater. Leute, das ist wahrer Glaube. Es gibt eine Irrlehre, die das als Mangel an Glauben interpretieren würde. Wenn du betest, Gott, wenn es dein Wille ist, dann sagen, nee. Wenn ihr amerikanische Fernsehprediger anguckt im Fernsehen, habt ihr das sicher schon mal gehört. Die sagen, nee, bete nicht, Vater, dein Wille, oder wenn du willst, Vater, sondern du beanspruchst im Glauben, was du willst. Und wenn du das nur im Glauben beanspruchst, dann wird Gott es dir geben, was immer du willst. Gesundheit, ein Cadillac, eine Villa, was du willst, du beanspruchst es im Glauben. Das ist eine Irrlehre, die sagt, wir können als Menschen Gott herumkommandieren und er muss mir geben, was ich im Glauben verlange. Was immer das ist. Und Leute, diese Lehre ist völliger Schrott. Meiner Meinung nach ist es Gotteslästerung. Das ist eine Irrlehre. Mit verschiedenen Namen dazu. Word, Faith, Movement, Positive Confession, Prosperity Teaching, Name it and Claim it, das Wohlstands, Christentum, positives Bekennen, Wort des Glaubens, egal welche Begriffe dafür verwendet werden, es ist eine Irrlehre. Die Leute machen sich selbst zu Gott und machen Gott zu ihren Diener. Machen Gott zu ihrem Selbstbedienungsladen. Und das hat nichts mit Glauben zu tun, das ist Materialismus. Und das ist Habsucht und das ist unheimliche Arroganz. Das ist Gotteslästerung in meinen Augen. Wenn wir uns zu Gott machen, zum Kommandanten, und er wird unser Sklave, der hier schafft, wie wir wollen. Wenn ich nur irgendwo meinen Glauben im Cola-Automaten reinwerfe, dann muss er mir das geben, was ich will. Das hat nichts mit christlichem Denken zu tun, das hat keine Grundlage in der Bibel. Es hat mehr mit New Age zu tun, mit esoterischem Denken, als mit Christentum. Dieses Denken, wenn ich die richtige Formel verwende, den richtigen Zauberspruch anwende, dann muss er mir geben, was ich will. Dann kann ich Gott rumkommandieren und rumdirigieren. Hat keine Grundlage in der Bibel. Das ist Gott ein Gräuel. Wisst ihr was? Gott beansprucht, unser Herr zu sein. Und er wird nie nach unserer Pfeife tanzen. Lest die Bibel. Gott sagt uns ganz klar, es gibt keinen Gott außer mich. Und weißt du was, er wird dir nicht seinen Platz lassen. Das ist total falsch hier. Er sagt, ich bin Gott und sonst keiner. Das, was wir hier in Jesus sehen, das ist wahrer Glaube. Ja, wir dürfen Gott unsere Wünsche, unsere Herzensanliegen ausschütten, auch unsere Gefühle. Aber dann unterwerfen wir uns seinem Willen, im Vertrauen darauf, dass er das Beste für uns will und dass er am besten weiß, was gut für uns ist. Und ja, er hat uns verheißen, wir dürfen bitten. Er sagt auf der anderen Seite, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, wir dürfen bitten. Er hat uns verheißen, dass er uns versorgen wird mit allem, was wir brauchen. Aber er wird immer Gott bleiben. Und wir sind seine Diener. Dieses positives Bekennen, Dinge in Existenz sprechen, reich werden durch Glauben, Lehre, das ist eine Irrlehre. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe einen heiligen Zorn auf diese ganzen unbiblischen Sonderlehren, die da herumschwirren, die diese Herren Hinn und Copeland und Hagin und Prince, wie immer die heißen, verbreiten. Die stehen mir alle bis daher. Ich war diese letzte Woche, vorgestern war ich auf der Sonnenwende in der Klinik, war einen jungen Mann besuchen, der wirklich ein Herz hat für Jesus und dem irgendwelche fehlgeleiteten Christen eingeredet haben, er wäre von einem Dämon besessen und das kommt von seinen Eltern, diese Generationenflüche, die irgendwie geerbt werden können und deswegen müsste er sich lossagen von seinen Eltern und er hat das getan. Es ist so traurig. Diese Irrlehren hat keinen Rückhalt in der Bibel und da wird ein Mensch zerstört, da wird eine Familie zerstört. Mir steht es bis daher. Und ich habe kein Hemmnis mehr, das beim Namen zu nennen, diese Dinge. Es ist falsch, es ist zerstörerisch. Lass uns nicht drauf reinfallen, auf diesen Mist. Warum fallen Christen in Deutschland auf diesen Schrott rein? Wisst ihr warum? Weil sie Gottes Wort nicht mehr kennen. Mehrzahl der Christen in unserem Land lesen die Bibel nicht mehr und studieren Gottes Wort nicht mehr wirklich ernsthaft. Und deswegen fallen sie rein auf solchen Schrott, auf solche Irrlehren, die die Leben von Menschen zerstören. Leute, lasst uns die Bibel studieren. Ich denke, deswegen sind wir hier heute Morgen. Lasst uns alles prüfen, dass wir nicht reinfallen auf so einen Mist. Okay, ich wollte hier eigentlich gar nicht so. Aber momentan habe ich einen Zorn auf diese Dinge. Weil ich sehe, dass es Leben kaputt macht. Leben von Menschen, die Jesus lieb hat. Und die ein Herz für ihn haben. Wo waren wir? Jesu Kampf im Garten um das Kreuz. Den Kampf, den wir hier in Jesus sehen, das ist unser Kampf. Täglich müssen wir diesen Kampf kämpfen. Täglich werden wir, wahrscheinlich mehrmals täglich, mit Entscheidungen konfrontiert, wo wir sagen müssen, mein Wille oder dein Wille, Gott. So wie ich mich fühle oder das, was du sagst. Ich tue das, wonach ich mich fühle oder ich tue das, was du sagst, Gott. Wir sind konfrontiert mit diesen Entscheidungen. Und wir sind nicht berufen, selbstsüchtig zu sein und selbst zu lieben, sondern Gott sagt uns, unsere Berufung als Christen ist, Gott zu lieben und unseren Nächsten zu lieben und ihnen zu dienen. Und wir werden hier konfrontiert. Das ist biblisches Christentum. Gott lieben, den Nächsten lieben. Jesus hat uns gesagt, wenn jemand mein Jünger sein will, dann nehme er sein Kreuz auf täglich, sterbe sich selbst täglich, verleugne sich selbst, seine Selbstsucht täglich und folge mir nach. Das ist Jüngerschaft. Und da werden wir jeden Tag konfrontiert. Mein Wille oder Gottes Wille? Jesus hat gesagt, nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Auch wir sind herausgefordert, diese Entscheidungen zu treffen. Schaut euch unsere Glaubenshelden an hier. Die Jünger im Vers 37. Ist unglaublich. Jesus kämpft hier den härtesten Kampf seines Lebens, hat die Jungs gebeten, hey, wacht ein bisschen mit mir, betet mit mir. Und er kommt und findet sie schlafend. Jesus, während er hier ringt und betet, hört plötzlich diesen Sound hier im Hintergrund. Das waren unsere Glaubenshelden hier. Und er spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Du? Konntest du nicht eine Stunde wachen? Der arme Petrus. Oh. Petrus, sein Geist war willig, aber sein Fleisch war schwach. Und Petrus ist der, der dem Markus wahrscheinlich erzählt hat, die Dinge, die hier aufgeschrieben sind. Petrus wollte beten und er hat noch mitgekriegt, wie Jesus hier ein paar Schritte weiter betet: Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Und dann das Nächste, was er gehört hat, ist: Petrus, schläfst du? Konntest du nicht eine Stunde mit mir wachen? Ich weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, ob das wenige Minuten waren, ob das ein paar Stunden waren, die Jungs gepennt haben hier. Arme Petrus. Kennt ihr das? Seid ihr schon mal eingepennt beim Gebet? Mir ist es schon passiert. Ich fühle mich so richtig apostolisch. Gebet ist ein geistlicher Kampf. Und es scheint so, sobald wir uns hinsetzen oder hinknien oder hinstellen und beten wollen, werden wir müde. Mir geht's zumindest so. Und ich glaube nicht, dass Jesus hier vorwurfsvoll war mit Petrus. Er kannte sein Herz. Aber wieder, er wollte ihm seine Schwachheit zeigen. Wollte ihn vorbereiten auf das, was er ihm schon vorausgesagt hat. Petrus, du kannst nicht mal eine Stunde mit mir wachen hier. Sei nicht so selbstsicher. Vers 38. Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das ist ein wichtiges Prinzip. Petrus hat versagt, Petrus hat Jesus verleugnet, erstens, weil er zu selbstsicher war und zweitens, weil er unvorbereitet in die Versuchung reingegangen ist. Weil er hier gepennt hat und nicht gebetet hat. Das Prinzip hier ist, wir müssen beten, wir müssen geistlich stark sein, wir müssen die richtigen Entscheidungen treffen, wir müssen auf die richtige Wellenlänge kommen, bevor wir in Versuchungen kommen. Wir müssen uns auf Versuchungen vorbereiten, solange unser Geist noch willig ist, weil dann in der Versuchung, in der Situation ist unser Fleisch schwach. Das ist das Prinzip hier. Und wenn wir vorbereitet in eine Versuchung reingehen, dann ist die Versuchung nicht mehr so groß. Dann ist der halbe Kampf schon gewonnen. Wir verlieren diese Kämpfe oft, wir erliegen oft Versuchungen, weil wir einfach die Dinge so an uns rankommen lassen. So, naja, wenn ich damit konfrontiert werde, dann werde ich schon irgendwie damit umgehen. Das ist schlecht. Manchmal geht es dann anders. Aber das ist schlecht. Jesus hat gerungen im Garten um Gottes Willen. Mein Wille oder dein Wille? Und er hat das durchgekämpft im Gebet, bis er letztlich sagen konnte: Vater, nicht was ich will, sondern was du willst. Und dann, als er später hier im Garten war und die Schar gekommen ist, um ihn festzunehmen, war es keine Versuchung mehr für ihn, sondern er hat gesagt: Hier bin ich, Leute, nehmt mich fest. Er war dem Willen des Vaters schon hingegeben, schon unterworfen. Auf der anderen Seite unser guter Petrus. Petrus hat gepennt, er hat nicht gebetet, er war nicht vorbereitet und dann hat er im Fleisch reagiert, als Jesus festgenommen wurde. Impulsiv und hat das Schwert gezogen und hat reingehauen und hat für seine eigene Vorstellung gekämpft, für seine Vorstellung vom Reich Gottes. Sein Ding gedreht. Er war nicht Gottes Willen hingegeben. Deswegen ist es wichtig, dass wir unser Herz bereiten, solange unser Geist willig ist. Es ist wichtig, dass wir jeden Tag stille Zeit haben mit Gott. Zeit im Gebet mit ihm, Zeit in seinem Wort. Auch als Familien, auch als Ehepaare, das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir uns jeden Morgen, nachdem wir aufstehen, uns auf diesen Tag vorbereiten, geistlich, in den wir hineingehen. Diese Grundsatzentscheidungen treffen: Gott, ich will heute für dich leben und nicht für mich. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Gott, dass wir uns hingeben, jeden Morgen neu. Sagen: Jesus, ich will dein Werkzeug sein heute und nicht das Werkzeug für den Teufel. Dass wir gebannte Wege in unserem Herzen haben, wenn wir in den Tag hineingehen. Wir müssen diese Herausforderungen des Tages im Gebet zu Jesus bringen. Siegreiches Leben ist ein diszipliniertes Leben. Diszipliniertes Gebetsleben, das ist so wichtig für uns, dass wir vorbereitet sind auf geistliche Herausforderungen, dass wir vorbereitet hineingehen. Wenn ich weiß, dass ich ein schwieriges Gespräch haben werde mit meinem Chef, oder dass ich eine schwierige Sache mit meiner Frau bereden muss und mich das momentan wurmt irgendwie, dann bete doch vorher. Sag, Jesus, mir geht's momentan so und so, aber du siehst, ich werde dieses Gespräch haben heute. Gib mir deine Weisheit, gib mir deine Liebe für die Person. Ich kann es nicht vorbereiten. Wenn ich weiß, dass ich im Büro dieser Sekretärin oder dieser Kollegin gegenüber sitzen muss, die offensichtlich so arm ist, dass sie ihren Körper nur bedürftig bekleiden kann, kann ich vorbereitet reingehen und sagen, Jesus, du weißt, was da auf mich zukommt. Aber Gott, ich will sie nach dem Gedanken ausziehen, ich will da nicht hinklotzen, stärke mich, Herr. Sprich mit dem Herrn darüber, wenn ich weiß, ich werde einkaufen gehen und bei der Süßwarenabteilung vorbeikommen, was immer deine Versuchung ist. Aber wenn es irgendwie möglich ist, bereite dich geistlich vor. Geh im Gebet von Herrn. Lass dich stärken vom Heiligen Geist und dann geh in der Kraft, seiner Kraft vorbereitet in die Situation rein. Triff diese Entscheidungen schon vorher. Vater, ich bin dein Werkzeug. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Stärk mich für diese Situation. Füll mich mit dir. Ich will mich jetzt entscheiden, dich zu lieben. Ich will mich entscheiden, nicht beim Süßwarenregal vorbeizugehen. Wenn wir so vorbereitet dann reingehen in diese Situationen, ist der halbe Kampf schon gewonnen. Wenn wir es nicht tun, dann haben wir schon halb verloren, weil unser Fleisch ist schwach. Lass uns realistisch sein. Also wir wollen vorbereitet sein und dann nicht einfach reagieren auf was immer auf uns zukommt. Lass uns weise leben. Und er ging wieder weg, betete und sprach dasselbe Wort. Und als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren beschwert und sie wussten nicht, was ihm antworten sollten. Das war ihnen peinlich. Die armen Jungs hier, die haben sich geschämt. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht aus. Ich bin so beeindruckt von Jesus, wie geduldig er ist und wie liebevoll er ist, wie sanft er ist mit den Jüngern. Wie hättest du reagiert? Wärst du sauer gewesen? Hättest du gesagt, ihr Penner, in meiner schwersten Stunde könnt ihr nicht mal mit mir wachen? Haut ab, Leute. Nicht Jesus. Jesus hatte so viel Verständnis für sie, für ihre Schwachheiten. Die Bibel sagt uns, wir haben einen Hohepriester, der Mitleid haben kann mit unseren Schwachheiten. Er sagt dann, wir haben noch ein bisschen Zeit. Kommt, Jungs, schlaft. Ruht euch aus. Jesus ist so geduldig, so liebevoll, so sanft. Er liebte diese Jungs. Und die haben geschlafen und Jesus hat gewacht. Und er hat für sie gebetet. Er ist wirklich unser guter Hirte, unser liebevoller Hirte. Er hat über sie gewacht, wie Eltern wachen über einem schlafenden Kind. Vielleicht hat er unten im Tal schon die Fackeln gesehen von den Soldaten, die kommen, um ihn festzunehmen. Und er sitzt da und wacht über seinen Schafen und betet für sie. So ein liebevolles, wunderbares Bild hier. Jesus ist so wunderbar. Ich sehe immer wieder Leute, die einpennen im Gottesdienst oder in der Bibelstunde, Dienstagabend. Mir ist es schon passiert. Unser Geist ist willig, aber unser Fleisch ist schwach. Und weißt du was, wenn du hierher kommst, um zu pennen, du bist willkommen. Komm und schlaf hier. Besser du pennst hier ein, als vom Fernseher vor irgendeinem Schrottfilm. Gott versteht unsere Schwachheiten, er kennt unser Herz. Ich hoffe, dass du nicht einpennst wegen meiner Predigt, sondern weil du einfach müde bist und zu wenig gepennt hast oder vielleicht einen niedrigen Blutdruck hast. Aber komm, penn hier. Schön, dass du da bist. Jesus sieht unser Herz. Er kann Mitleid haben mit unseren Schwachheiten und er betet für uns. Das ist, was er jetzt gerade tut. Er tritt für uns ein. Er ist unser guter Hohepriester. Wir wissen nicht, wie lange die Jünger gepennt haben wieder. Aber irgendwann sagt Jesus, es ist genug. Wacht auf, Jungs, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder überliefert. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich überliefert, ist nahe. Schon später, als ich geplant habe. Lasst uns einfach die nächsten Verse hier noch fertig lesen.
Und sogleich, während er noch redete, kommt Judas, einer von den 12 herzu, und mit ihm eine große Menge mit Schwertern und Stöcken von den Hohenpriestern und den Schriftgelehrten und den Ältesten. Wir wissen aus den Parallelstellen, dass es über 600 Leute waren. Der Überlieferte hatte ihnen aber ein Zeichen gegeben und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es. Und er greift und führt ihn sicher fort. Und als er kam, trat er sogleich zu ihm und spricht, Rabbi, und küsste ihn. Wörtlich, er küsste ihn zärtlich. Perverseste Kuss, der je gegeben wurde. Sie aber legten ihre Hände an ihn und ergriffen ihn. Einer der Dabeistehenden aber zog das Schwert, schlug den Knecht des hohen Priesters und hieb ihm das Ohr ab. Wer war das? Wissen wir aus den Parallelstellen? Petrus natürlich. Petrus wacht auf. Der hatte Glück, dass Petrus verschlafen war. Der hat sich auf den Kopf gezielt und nicht auf das Ohr. Ich meine, keiner, der kämpft, versucht Ohren abzuschlagen. Das machen vielleicht Chirurgen im Krankenhaus. Petrus wollte den am Kopf kürzer machen. Und wir kennen die Geschichte, dass Jesus das Ohr genommen hat und wieder geheilt hat. Das letzte Wunder, was Jesus getan hat, muss er tun, um den Fehler eines seiner Jünger auszubessern. Sonst wären 4 Kreuze gestanden auf Golgatha statt 3. Wie oft Gott es in unserem Leben machen muss. Unsere Fehler wieder gut machen. Ich bin so dankbar für seine Gnade und für seine Geduld in unserem Leben. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen, wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöckern mich zu fangen? Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen. Aber damit die Schriften erfüllt werden, hat die Art und Weise zurechtgewiesen, wie sie ihn festnehmen. Aber er sagt, das passiert, dass die Schrift erfüllt wird. Er, der Sündenlose, er musste wie ein Verbrecher behandelt werden, weil unsere Sünden ihm zugerechnet wurden, unsere Verbrechen. Und es verließen ihn alle und flohen, so wie Jesus es vorausgesagt hat. Und ein junger Mann, der ein Leinenhemd um den bloßen Leib geworfen hatte, folgte ihm und sie ergriffen ihn. Er aber ließ das Leinenhemd fahren und floh nackt. Viele glauben, dass das der Markus war, der das Evangelium geschrieben hat, weil es nur hier berichtet wird bei ihm. Hat sich alles erfüllt, genauso wie es Jesus gesagt hat. Sie haben ihn alle verlassen. Er musste alleine in seine schwerste Stunde gehen. Aber Jesus ist treu und er wird uns niemals verlassen. Wir sind dankbar dafür. Huh? Lass uns beten. Vater, wir wollen dir Danke sagen für Jesus. Jesus, wir wollen dir Danke sagen für deine Liebe für uns, dass du gewillt warst, uns zu erlösen. Und ich danke dir so für deine Geduld mit uns, Herr. Wir sind oft so dumm, Herr, und so rebellisch, genauso wie Petrus und die anderen Jünger. Schnallen so wenig, Herr. Gott, du siehst unser Herz. Ich hoffe, dass wir alle sagen können, dass unser Herz willig ist, unser Geist willig ist. Aber Herr, du siehst auch unsere Schwäche. Und so wollen wir uns dir in die Hände legen für diese nächste Woche. Halt uns nah bei dir und stärk uns. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.